Ja, wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavaleso Atraga Chanto Devata Sadammang Munirajasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben gestern über Pity gesprochen. Auch ein schönes Wort irgendwie. Es ja, drückt das, glaube ich, ganz gut aus, was da auch zu erleben ist. Dieses Lichte, dieses I, dieses Pity. Ja, wir haben davon gehört, was wir an Voraussetzungen auch uns erarbeiten können, in der Meditation oder in so einem Kurs entfalten können. Ja, gleichzeitig möchte ich vielleicht an der Stelle auch darauf hinweisen, da nicht zu sehr in einer Erwartungshaltung oder Resultatdenken reinzukommen. Wir alle haben unterschiedliche Talente auch. Ja. Und manche haben die Fähigkeit und das Talent auch, diesen Weg der Vertiefungen auch zu beschreiten. Manche haben vielleicht mehr eine Qualität, wo Einsichten relativ leicht hochkommen und wo Dinge klar werden. Andere haben vielleicht wieder die Qualität, so diese Anusati-Praxis zu machen, sich da mit so diesen heilen Energiefeldern zu verbinden. Andere haben wieder die Fähigkeit, vielleicht in der Natur auch sich ganz reinzugeben, hinzugeben, da sich auch aufzulösen irgendwie. Also da vielleicht auch nicht jetzt sozusagen das, den Meditationserfolg oder das, wie wir uns selber vielleicht dann auch beurteilen würden, anhand von den Vertiefungen festmachen. Also wir, denke ich, haben alle ganz, ganz viel schon gelernt in dem Kurs und wir haben alle wichtige Schritte gemacht, unsere Separierung auch ein bisschen brüchiger zu machen, ein bisschen aufzulösen, uns ein bisschen mehr zu öffnen für dieses große Ganze und dadurch aus unserer Krankheit, aus unserem Schmerz, aus unserem Leid auch rauszugehen. Und gleichzeitig ist natürlich schon auch so, dass der Weg der Vertiefungen schon auch ein ganz besonderer Weg ist. Und ich denke, dass auch ganz wichtig ist, dass wir auch davon hören, dass wir vielleicht auch die Meditation, die bei uns stattfindet, vielleicht auch ein bisschen besser einsortieren können, vielleicht auch Schritte, die noch zu machen sind, ein bisschen vielleicht uns mehr Mut haben, uns dafür auch zu öffnen. Und da kann es eben auch ganz hilfreich sein, sozusagen ein bisschen die Landkarte, den Weg auch kennenzulernen, sodass wir dann auch, wenn wir vielleicht auch einmal ein vertieftes Erlebnis haben, dann nicht ganz orientierungslos sind und vielleicht auch in ein bisschen Angst reinkommen, was ist denn da jetzt los oder was passiert denn da, sondern erkennen, das ist ganz einfach auch der Weg, den der Geist auch geht. Das Eierkämmer hat manchmal dazu auch gesagt, die Wissenschaft des Geistes, wo ganz einfach gewisse Schritte auch zu erleben sind, wenn wir loslassen. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein Thema, das wir für uns auch nochmal untersuchen können oder das wir gestern auch so ein bisschen untersucht haben bei der Kontemplation. Eben, wie weit bin ich auch bereit, mal loszulassen, mich hinzugeben, mich einzulassen. Weil da auch in einem Gespräch ganz interessanter Aspekt auch war. Ich habe fast ein bisschen schmunzeln müssen. Ich habe da bei dem Einlassen eigentlich ganz klar gedacht, dass man sich selber auf dieses Erleben einlässt, so hingibt und dann, was da so kommt, sich darauf einlässt. Und dann war in einem Gespräch war so diese Tendenz, dass da vieles sozusagen, wenn man die Tür aufmacht und dann wird vieles eingelassen, also in unser inneres Gemach, in unser inneres Heim und dann eben so ein bisschen die Tendenz, da muss man dann aufpassen, dass man dann auch noch genügend Kraft hat, die Tür wieder zuzumachen. Das fand ich jetzt auch ganz bemerkenswert. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen bei dem Wort einlassen. Ich habe mir gedacht, ja, ich lasse mich ein und gebe mich dahin und nicht da lasse ich etwas da rein. Aber vielleicht auch ein ganz interessanter Gedanke, der da reinkommt. Ja, und da in dem Zusammenhang haben wir eben nochmal geschaut, auch so, wie groß ist die Bereitschaft. Und da eben auch nicht mit einem Geist rangehen, der dann bewertet oder vielleicht sogar auch verurteilt oder mit sich selber so ein bisschen tadeln ist, sondern sich selber ganz einfach kennenlernen und genau hinschauen und dann vielleicht auch verstehen, ja, okay, wenn jetzt da 50% Bereitschaft da ist, dann wird das Resultat eben auch entsprechend sein. Und da auch zu wissen, dass wir auch nichts erzwingen können. Wir können jetzt nicht sagen, ich muss jetzt 80% oder 90% haben oder ich muss jetzt 100% haben. Das ist ganz einfach etwas, was im Laufe der Zeit kommt, im Laufe unseres Übungsweges auch kommt, dass wir immer mehr verstehen, die Zusammenhänge verstehen, immer mehr vielleicht auch die vier edlen Wahrheiten begreifen, immer mehr auch verstehen, wie schmerzhaft unser Ich-Gebäude ist, unsere Abtrennung ist, unser Kokon ist, wie uns das immer von dem All-Einen, von dem heilen Zustand in einen sehr, sehr fragmentierten Zustand eben führt, der natürlich dann als Resultat hat auch, dass wir uns da nicht ganz erfüllt fühlen. Das ist klar, wenn wir uns beschränken, wenn wir uns klein machen, wenn wir uns eng machen, wenn wir uns abtrennen, dann ist das natürlich nicht das große Ganze, das wir erleben, sondern das ist etwas eher Beschränktes, das wir dann erleben. Und es wird dann eben auch als ein gewisser Mangel auch erlebt. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir alle sehr, sehr gut kennen, auch ein Aspekt von Dukkha, dieses Wort, ich habe es jetzt noch gar nicht so wirklich erklärt, das ist so ein zentraler Begriff in der buddhistischen Lehre, Dukkha. Es ist eben, was normalerweise mit Leid übersetzt wird, aber wo viel mehr eigentlich enthalten ist oder viel mehr Aspekte auch damit verbunden sind. Ein Aspekt ist zum Beispiel dieser Mangel, dieses innere nicht erfüllt sein. Also das kann doch nicht alles sein, da muss doch mehr sein. So ein Aspekt ist natürlich auch Stress. Getrieben sein ist auch ein ganz deutlicher Aspekt von Dukkha, dieses Getrieben sein. Also das wir alle ja auch total gut kennen. Es muss was passieren, es muss weitergehen, ich muss erledigen, ich muss. Und ja, auch das ist ein Aspekt von Dukkha. Und natürlich jede Art von Schmerz, die wir körperlich erleiden, die wir seelisch erleiden, die wir mental, emotional auch erleiden, das ist alles Dukkha. Im Endeffekt vielleicht auch ein ganz gutes Wort, das wir verwenden können für Dukkha, ist Druck. Also das ist ja auch ganz ähnlich, dieses Wort. Und ich denke, die deutsche Sprache hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit auch mit den indischen Sprachen. Indogermanisch heißt es ja auch. Und da können wir durchaus auch diesen Vergleich auch hernehmen, dieses Druck oder Bedrücktsein, diese Schwere oder dieses Bedrücktsein, das ist Dukkha. Ja. Und das Gegenteil, wenn wir heute auch darauf zu sprechen kommen, ist Sukha. Das Gegenteil von Dukkha ist Sukha. Und auch da haben wir ja die Süße oder den Zucker, ja, das, was uns das Leben süß macht. Also es ist ja auch kein Zufall, dass Zucker, das Süße, das ist Sukha. Ja. Ja, und eben auch der Mangel, den wir in uns tragen und wo wir dann ein Riesenangebot in der Welt haben, in unserer Konsumgesellschaft, in unserer Werbegesellschaft, wo uns unendlich viel angeboten wird, sowohl an Informationen als auch an Dingen, als auch an Erlebnissen, als auch an Filmen, als auch an Büchern, Romanen und so weiter. Ein unendliches Angebot. Und wo uns vermittelt wird, ja, da, wenn du tiefer einsteigst, das, wenn du hast, dann wirst du diesen Mangel beseitigen können. Ja, und wir probieren und versuchen, da nahe zu kommen. Und irgendwie manchmal haben wir so das Gefühl, ich bin dem jetzt tatsächlich so ganz nahe gekommen. Dieser Mangel ist nicht mehr so schlimm. Ich habe so das Gefühl, kurz vor einem so einem erfüllten, zufriedenen Zustand zu sein und kurz bevor wir als Sisyphus den Stein da auf den Berg gerollt haben, wusch, rollt er wieder runter und wir fangen wieder von vorne an. Und ja, diese Situation, ich denke, die kennen wir alle ganz gut. Und irgendwann sind wir so erschöpft von diesem ewigen Stein hochrollen, dass wir dann sagen, okay, ich versuche es auf eine andere Art und Weise. Ich habe da vielleicht jemanden kennengelernt, ich habe da von was gehört, ich habe da von einer Lehre gehört, da scheint etwas anders vermittelt zu werden. Nicht je mehr du bekommst, sondern je mehr du loslässt. Und dann kommen wir tatsächlich mit so einer Lehre in Kontakt. Und das ist natürlich ein, man kann sagen, ein Sechser im Lotto oder noch viel mehr, den wir da bekommen. Also das ist so ein großes Geschenk, das wir da haben, das uns allen wahrscheinlich nicht in der Tragweite bewusst ist, was das bedeutet. Buddha hat ein schönes Gleichnis dazu gegeben, das das vielleicht ganz gut zum Ausdruck bringt. Er hat zu seinen Mönchen gesagt, stellt euch vor, in den Weltenmeeren schwimmt ein hölzernes Joch und ebenso schwimmt in den Weltenmeeren eine blinde Schildkröte. Und diese blinde Schildkröte taucht alle 100 Jahre einmal auf. Kann das sein, dass diese blinde Schildkröte zufällig ihren Kopf durch dieses hölzerne Joch steckt? Und dann sagen die, seine Schüler sagen dann, das ist unmöglich. Und dann sagt der Buddha, es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und genauso ist es hier, diese menschliche Inkarnation zu haben, Körper und Geist einigermaßen gesund zu haben und mit so einem spirituellen Weg in Kontakt zu kommen. Also das ist nochmal sehr stark, dieses Gleichnis, diese Aussage. Und vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, sich auch nochmal zu freuen und Dankbarkeit auch zu haben. Mensch, ich habe es da richtig gut getroffen. Das ist super, wie mein Leben verläuft. Es ist so ein Glück, dass ich da dieser Lehre begegnet bin, die mir die Augen öffnet, die mich verstehen lässt, die mich die Welt verstehen lässt, diese verwirrte Welt verstehen lässt. Ich meine, das ist doch sensationell, dass wir dann dem nicht ausgeliefert sind. Also man kann doch fragen, wen man will momentan, keiner weiß doch mehr Bescheid. Und dann kommen wir und sagen, ja, ich habe die vier edlen Wahrheiten. Die sollst du dir vielleicht auch einmal anhören. Dann weißt du auch Bescheid. Ist tatsächlich so einfach, ist es. Es sind die vier edlen Wahrheiten, die wir da zur Verfügung haben und wo uns nicht nur vermittelt wird, wie das Leid entsteht, sondern wo ja auch diese große wunderbare, frohe Botschaft damit verbunden ist, dass da uns ein Weg gezeigt wird. Ja, er wird als achtfacher Pfad bezeichnet, aber man muss den nicht als achtfachen Pfad jetzt immer lehren, sondern man kann das auch zum Beispiel aus die fünf Ebenen des Glücks auch lehren. Also da letztendlich sind natürlich auch die Elemente vom achtfachen Pfad immer wieder drin und zu finden, klar. Aber letztendlich, um was es geht, ist, wie kommen wir raus aus unserer Ich-Bezogenheit, wie kommen wir raus aus unserer Separierung und damit aus unserem Schmerz. Und da, wie gesagt, haben wir alle einige wichtige Schritte auch gemacht in diesem Kurs und jetzt nicht in diese Falle tappen und das, ja, den Segen oder das, den Benefit von dem Kurs da drin festzumachen, wie viele Vertiefungen habe ich erlebt. Ja. Also da möchte ich nochmal ein bisschen so ein bisschen ein entspanntes, wohlwollendes, eher tolerantes Feld auch schaffen, wo wir nicht in so ein Machen müssen oder erreichen müssen oder in so ein Leistungsdenken reinkommen. Also Leistungsdenken hat auf dem spirituellen Weg sowieso überhaupt keinen Platz. Ja. Wir können natürlich uns bemühen, so gut es uns möglich ist, aber Leistungsdenken hat immer mit Resultat zu tun. Und in dem Augenblick, wo wir mit dem Resultat beschäftigt sind, sind wir wieder nicht da, also sind wir wieder weg vom Pfad. Ja. Also wenn man da immer hinschaut, wo ist das Resultat und wie schaut das aus und was kann ich da noch erleben, dann sind wir in dem Augenblick natürlich nicht da. Und gleichzeitig, ich hatte es ein paar Mal auch in den Interviews auch angesprochen, ist es schon auch gut zu wissen, dass da eine Bergspitze da ist, wo wir hochgehen können und wo wir dann vielleicht auch gehört haben, da ist total klare Luft, wir haben einen ganz klaren Blick und wir sind mit allem verbunden, das wir uns nur vorstellen können. Es ist ein total erfüllender Augenblick, wenn wir da die Bergspitze erreicht haben. Aber dann hilft es natürlich nichts, wenn wir den Weg so beschreiten, dass wir ständig da auf die Bergspitze schauen und dann werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit hinfallen. Wieder auf den Weg zurückkommen, wieder auf den Boden schauen, wieder geerdet sein, wieder unsere Übungen eben zu machen. Und dann eben dem Weg das selber überlassen, wie schnell oder wie weit oder wie hoch er sich entfalten möchte. Ja, auch dieses Gleichnis mit dem Pflänzchen, das wir nicht wachsend machen können. Ja, da kommt man gerade so vom Anton Lobel, oder wie heißt der mit dem Frosch und Kröte? Frosch und Kröte, da gibt es so eine nette Geschichte zu dem Thema, auch wo der Frosch einen total schönen Garten hat und die Kröte kommt vorbei und bewundert diesen Garten. Und er ist ganz neidisch eben auf den Garten vom Frosch und dann sagt der Frosch zur Kröte, ja, du kannst auch so einen schönen Garten haben. Hier hast du ein paar Samen und du musst eben diese Samen dann einpflanzen und dann wirst du auch so einen schönen Garten bekommen. Ja, und Kröte natürlich, super, total schön. Ich werde so schnell wie möglich die Samen einpflanzen, rennt nach Hause oder hüpft nach Hause, kann man sich, oder krabbelt nach Hause. Kröten hüpfen ja nicht, die krabbeln ja, krabbelt nach Hause. Und er buddelt die Samen eben in der Erde ein und wartet dann, bis die Samen zu wachsen anfangen. Und sie wartet und die Samen wachsen nicht. Und dann fängt Kröte an, die Samen zu motivieren. Jetzt wächst endlich Samen. Ich habe euch alles gegeben, jetzt wächst endlich. Und die Samen wachsen und wachsen nicht. Und der Kröte wird immer lauter und lauter und schreit, jetzt wächst endlich. Und dann hört es der Frosch und denkt, was ist denn da los? Kommt angehüpft und fragt Kröte, was machst du denn da? Warum schreist du denn so? Ja, ich glaube, das sind die ängstlichen Samen, die es gibt. Die trauen sich nicht wachsen. Und dann sagt der Frosch, ja, das ist klar, wenn du so rumschreist, haben die natürlich Angst und trauen sich nicht wachsen. Du musst da schon ein bisschen anders vorgehen. Ja, und dann denkt sich Kröte eben, okay, ich werde jetzt halt ein bisschen andere Strategie einschlagen. Ich werde jetzt halt nicht versuchen, mit aller Gewalt die Samen zum Wachsen bringen, sondern wir versuchen, denen schöne Lieder vorzusingen, schöne Gedichte vorzutragen, schöne Geschichten vorzutragen. Ja, und die Kröte trägt eben den Samen tolle Lieder vor, tolle Gedichte und so weiter und so fort und macht es eben dann auch noch in der Nacht. Und die Samen wachsen ganz einfach nicht. Naja, irgendwann ist Kröte so erschöpft, dass sie einschläft und von all dem Schreien, von all dem Singen, von all dem Lied vorlesen, ist halt so total erschöpft und schläft ein. Und dann kommt der Frosch angehüpft und weckt die Kröte auf und sagt, Kröte, schau, was du für einen schönen Garten hast. Und Kröte wacht auf und sagt, oh, du hast recht, ja, es ist ein schöner Garten. Aber du hast auch recht gehabt, es war richtig viel Arbeit. Ja, so ein bisschen vergleichbar mit unseren Anstrengungen. Das ist richtig viel Arbeit, denkt man, uns so ein Meditationskurs und da mal ein bisschen vorwärts zu kommen und ein bisschen was zu erreichen. Und eigentlich müsste man bloß Ruhe geben und mal ein bisschen Geduld haben und abwarten und die Sache wird von selber wachsen. Ja, mal rauskommen aus diesem ständigen Machen, aus diesem ständigen Verbessern und Korrigieren und Erreichen wollen und das alles einmal loslassen, so wie ich heute eben auch angeleitet habe, wieder sich an den Anfängergeist zu erinnern. Auch ein schöner Moment, den wir jetzt gerade haben im Kurs, wo wir ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, schon bei der vierten Ebene des Glücks auch gelandet sind, jetzt wieder zu sagen, okay, Reset, zurück auf Los und wieder von vorn anfangen. Ja, trotzdem ist es interessant, auch da noch ein bisschen mehr kennenzulernen von den Vertiefungen. Wir haben Pitti besprochen und Pitti geht sozusagen Hand in Hand mit Sukha. Sukha ist noch ein feineres Gefühl. Pitti ist noch sehr körperbezogen, es hat noch sehr mit dem Körper zu tun. Das ist dieses entzückende Körpergefühl, das wir erleben können, wo auch ein gewisses Prickeln erlebt werden kann, ein gewisses Fließen erlebt werden kann, eine gewisse Leichtigkeit manchmal, vielleicht auch sogar ein leichtes Schweben, eine totale Entspannung kann auch erlebt werden. Alles sind Möglichkeiten, ein Auflösen, ein Weitwerden, wo man dann vielleicht sogar das Gefühl hat, ich habe meine Grenzen auch sind tatsächlich auch ein bisschen weiter geworden und haben sich ausgedehnt. Ja, und manchmal eben auch so eine Leichtigkeit, also wo manchmal auch von der Haltung auch zum Ausdruck kommt, dass tatsächlich der Körper nochmal so sich auch so ein bisschen aufrichtet und wo es auch nochmal so leicht wird. Das ist das eine, was stattfinden kann, aber es kann eben auch sein, dass der Körper auch nochmal in so einer, also bei manchen auch in entspannte Haltung geht, also wo der Körper auch vielleicht so ein bisschen nach unten geht. Beides ist letztendlich auch okay, wenn wir erleben. Und um was es da geht, ist tatsächlich noch mehr in diese Entspannung, in dieses wohlige, angenehme, entzückende, vielleicht auch ein bisschen ekstatische Körpergefühl da reinzugehen. Dann kommt mit diesem Körpergefühl kommt Sukha, die Süße, wird auch mit Glückseligkeit auch bezeichnet und denkt, das ist auch die richtige Übersetzung, Glückseligkeit für Sukha. Und ja, das ist erst einmal ein bisschen im Hintergrund. Zuerst ist das ganz einfach in dem Geschehen im Vordergrund, dieses körperliche Empfinden und Sukha ist so ein bisschen im Hintergrund. Und da ist jetzt wieder unsere, ja, vielleicht auch ein bisschen unser Talent gefragt, und unsere Fähigkeit auch weiter loszulassen und weiter uns zu öffnen und einzulassen, sodass wir dieses vielleicht noch relativ grobe Pitti, das wird nach einer gewissen Zeit auch erkannt, Also da vielleicht auch nicht so schnell auch denken, wo ist jetzt der Zucker, sondern erst einmal mit Pity auch bleiben. Das ist auch ein bekanntes Phänomen. Also wo man denkt, ah, okay, Pity, what's next? Also so sofort die Tendenz, ah, was kommt jetzt als nächstes? Sondern erst einmal mit Pity auch verweilen, da auch das ein bisschen auskosten, da drin auch ein bisschen baden, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn sozusagen das ein bisschen ausgekostet ist, und das kann unterschiedlich sein von der Länge her, dann kann der Geist tatsächlich auch so ein bisschen die Tendenz haben, okay, das ist schon noch ein bisschen grob und gibt es da noch was Feineres? Und dann ist es nur ein Umschwenken von der Wahrnehmung, dass wir das Grobe mehr verschwinden lassen und das, was dahinter an Feineren vorhanden ist, zur Wahrnehmung kommen lassen. Das ist immer wieder der gleiche Vorgang, dieses auf der einen Seite dieses Loslassen und auf der anderen Seite dann dieses Feinere Einlassen. Es ist ja auch schon so, wenn wir in den gegenwärtigen Moment kommen, findet ja auch schon dieses Loslassen und Einlassen statt. Also wir lassen Vergangenheit und Zukunft los, ja, und dann ist nicht der luftleere Raum, sondern dann ist der gegenwärtige Moment, auf den wir uns einlassen. Dann lassen wir uns auf den gegenwärtigen Moment ein und erleben da vielleicht noch die Sinnestätigkeit, erleben da auch noch Gedanken und so weiter. Und dann versuchen wir das loszulassen, diese sinnliche Welt, und versuchen uns zu öffnen für das Übersinnliche. Auch vielleicht an der Stelle einmal auch ein ganz schöner Ausdruck für das Übersinnliche. Das jetzt nicht uns Angst machen braucht, sondern das dann zum Vorschein kommt, wenn wir die Sinneswelt und vor allem das Denken einmal loslassen. Und da wieder das Grobe loslassen und das nächstfeinere einlassen. Und dieser Vorgang findet auch statt, wenn wir dann Pity vielleicht lang genug erlebt haben und dann das loslassen und dann zu schauen. Und das ist so ein bisschen die Kunst auch in diesem Prozess, dass wir ja wissen, wir sollen nichts wollen. Also da jetzt nicht zu schauen, wo kommt jetzt Zucker oder wo ist jetzt diese Glückseligkeit oder diese innere Freude, wie es auch genannt wird, sondern es ist so ein bisschen ein Ausrichten, ohne es zu wollen. Vielleicht ein bisschen so ein inneres Scannen oder ein bisschen inneres kurz nochmal so Abtasten oder so ein inneres Suchen ist dann noch was Feineres in mir vorhanden. Und wenn dieses Feinere tatsächlich zum Vorschein kommen mag, und auch da wieder, wir können es nicht erzwingen, wenn der Geist bereit ist, dann wird es zum Vorschein kommen. Wenn er nicht bereit ist, können wir machen, was wir wollen. Wenn wir sozusagen ein bisschen Platz geschaffen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Vorschein kommen kann, am allergrößten. Vielleicht an der Stelle auch ein Gleichnis, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen veranschauen kann, was da passiert. Das Gleichnis vom Seil. Einige von euch kennen das Gleichnis, aber ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, sich daran zu erinnern oder das zu verdeutlichen. Oder vor allem für diejenigen, die es nicht kennen, kann das nochmal so ein bisschen hilfreich sein. Und ein Seil besteht ja im Allgemeinen aus vielen, vielen einzelnen Fäden oder Fasern oder Teilen. Vielleicht sagen wir, ein Seil besteht aus tausend Fäden. Und wenn wir jetzt diese 1000 Fäden versuchen, ins Wasser zu senken, dann werden wahrscheinlich diese 1000 Fäden werden auf der Wasseroberfläche schwimmen bleiben. Wenn wir jetzt diese 1000 Fäden zusammenbündeln, und das ist eben die Sammlung des Geistes, wenn wir die zusammenbündeln und zu einem Seil formen, und dieses Seil versuchen, in das Wasser zu versenken, in die Tiefe zu senken, das Seil wird in die Tiefe gehen. Ja. Und genau das Gleiche passiert eigentlich mit unserem Geist. Wenn wir denken, ja, ich kann dem Geist erlauben, dass er in der Welt der 10.000 Dinge ständig sich beschäftigt, in dieser Papancha-Welt, und dann gleichzeitig hoffe, dass ich in die Tiefe komme, das geht ganz einfach nicht. Das bleibt an der Oberfläche. Ja. Und gleichzeitig, was da eben passiert ist, diese Fäden, die an der Oberfläche sind, verdecken gleichzeitig auch den Blick in die Tiefe. Also solange diese Fäden an der Oberfläche sind, können wir auch nicht in die Tiefe blicken. In dem Moment, wo wir den Geist sammeln, wo wir dieses Seil formen und dann dieses Seil in die Tiefe führen. In dem Moment kommt natürlich der Geist, erlebt er das, was in der Tiefe vorhanden ist. Und es ist ja auch sozusagen die Oberfläche geklärt worden, sodass wir auch besser erkennen können, was da in der Tiefe sozusagen auch vorhanden ist, was da auf uns wartet. Und dieses innere Schauen und dieses innere nochmal ein bisschen sich vielleicht ausrichten oder so ein bisschen auf die Suche machen, ohne zu wollen. Und das ist wirklich so ein bisschen diese tricky Haltung. Also nicht greifen wollen, nicht wo ist es jetzt, sondern ganz entspannt und zufrieden auch und entspannt. Nochmal so ein bisschen den Blick nach innen richten und ist da irgendwo, vielleicht in den Händen, vielleicht im Brustbereich, ist da noch was Feineres zu finden? Und wie gesagt, Pitti geht mit Sukha Hand in Hand. Und dann kann es sein, dass Pitti tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund geht und Sukha zum Vorschein kommt. Sukha wird als Glückseligkeit bezeichnet, als innere Freude. Im Allgemeinen, vor allem auch hier im Brustbereich erlebt, ist auch sehr, sehr nah verwandt auch mit den Brahma-Viharas, mit der Metta-Qualität. Darum ist auch die Liebe auch ein ganz, ganz schöner Zugang, auch in diesen Bereich auch reinzukommen. Und ob es jetzt dann eine vertiefte Erfahrung von Liebe ist oder ob es jetzt dann diese Glückseligkeit ist, das ist vielleicht auch gar nicht so ganz entscheidend. Es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr beglückendes Erleben, das wir da haben. Wobei es so ist, dass bei einem vertieften Zustand eben das Momentum auch da ist, dass wir auch länger in diesem Zustand dann auch verweilen können. Diese Tendenz, die wir vorher hatten, also vor allem auch noch in der angrenzenden Sammlung, aber auch in der ersten Vertiefung, dass immer wieder auch noch so vielleicht leichte, ganz, ganz feine Gedankenschwaden so kann man vielleicht sagen, am Hinterkopf vorbeiziehen. Und da ist jetzt in dem Moment, also auch schon bei Pitti, aber vor allem dann bei Sukha, überhaupt keine Tendenz mehr da hinzugreifen oder sich damit zu beschäftigen, sondern wir sind tatsächlich in uns angekommen. Wir sind tatsächlich in den inneren Gemächern angekommen und müssen da nicht irgendwie noch mehr extra was unternehmen, damit wir da drin bleiben, sondern wir sind da drin. Und alle Tendenzen, die uns da vielleicht herauslocken könnten, auf die geben wir in dem Moment überhaupt nicht ein, ist überhaupt nicht von Interesse. Was hier ganz wichtig ist, was wir da erleben können, und was eine ganz, ganz tiefe Einsicht darstellt, wobei die Frage an der Stelle immer ist, wann sollen wir die Einsicht auch entfalten? Sollen wir das in der Meditation, in dem vertieften Zustand machen? Oder soll man das erst anschließen, wenn wir aus diesem vertieften Zustand wieder heraus sind, machen? Und da gibt es unterschiedliche Anweisungen auch. Ayakema hat empfohlen, nachdem wir aus diesem Erleben wieder heraus sind, nachdem wir sozusagen aus das Bad verlassen haben, dann nochmal eine Art Rückschau machen. Bhante Gunaratana, ein ganz bemerkenswerter Mönch, der jetzt schon mitten in den 90er Jahren ist, hochbetagt ist und in dessen Kloster ich auch einmal für längere Zeit war und mit dem ich auch die Möglichkeit hatte, jeden Tag spazieren zu gehen und an seiner Weisheit und an seiner Erfahrung auch teilhaben zu dürfen. Es war ein großes Geschenk. Sehr sympathischer, singalesischer Mönch, der schon seit, glaube ich, 50 oder 60 Jahren in Amerika lebt, in West Virginia. Sehr konservativer Staat, wo er es am Anfang, also auch mit seiner Hautfarbe, gar nicht so leicht gehabt hat. Aber da auch vielleicht auch ganz schön, diese Geschichte da reinzubringen, um auch zu zeigen, wie heilsam wir auf die Welt auch einwirken können. Er ist jeden Tag spazieren gegangen und hat sich angewohnt, jedes Auto, das vorbeigefahren ist, dass er dieses Auto begrüßt hat. Also er hat jeden Auto hat er begrüßt und hat also mit einem freundlichen Lächeln. Und mit der Zeit haben natürlich die Leute mitbekommen, ah, da ist dieser Mönch jetzt wieder unterwegs, ganz sympathisch, er grüßt uns immer. Und dann irgendwann hat sich da so eine totale Veränderung hat da stattgefunden und alle waren dann total angetan von diesem Mönch und von diesem Kloster, das er da gegründet hat und waren total wohlwollend. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich da das erste Mal hingekommen bin, muss dann auch ein Stück noch von der letzten Busstation zu Fuß da hingehen zum Kloster und war dann schon so ein bisschen verwundert, dass alle Leute mich gegrüßt haben. Also ich bin da so gegangen mit meinem Rucksack und also habe mir gedacht, das ist aber besonders offene, gastfreundliche, liebevolle Gegend. Und wenn man dann aber weiß, West Virginia ist eher ein konservativer Staat, also es ist alles andere selbstverständlich. Und das zu wissen oder zu erleben, Mensch, wie viel möglich ist, gell? Durch so eine einfache Geste. Er ist jeden Tag so Mittag 2 Stunden spazieren gegangen und hat da die Leute gegrüßt. Ja, ich durfte dann eh, wie gesagt, auch mit ihm da immer Mittag diesen Spaziergang machen. Und es war natürlich sehr, sehr bereichernd auch. Und Bhante Gunaratana hat sich auch sehr intensiv mit den Vertiefungen beschäftigt, vor allem auch, auch Achtsamkeit und Vertiefungen. Bestseller in der buddhistischen Literatur ist sein Buch Mindfulness in Plain English. Also diese ganze Sache auf eine einfache Art und Weise erklärt. Das heißt, Achtsamkeit klipp und klar, oder wie übersetzt man Plain English, in einfacher Sprache oder in Umgangssprache so ungefähr. Und dieses Buch hat sich, ich glaube, über 1 Million Mal verkauft, also, und hat auch sehr dazu beigetragen, dass der Buddhismus auch noch bekannter geworden ist und vor allem auch die Achtsamkeitspraxis. Ja, und Bhante Gunaratana hat natürlich dann auch mit den Vertiefungen auch intensive Arbeit gemacht und selber auch sehr intensiv praktiziert und hat dann da auch drüber geschrieben. Und er hat die These vertreten oder vertritt heute wahrscheinlich noch die These, Einsicht findet in der Vertiefung statt. Ja. Und dann gibt es auch Stimmen, die sagen, weder noch, das findet eher so in der Mitte statt. Also man ist nicht mehr ganz in der Vertiefung drin, aber man ist auch noch nicht ganz draußen. Also da ist noch so dieser Nachklang von der Vertiefung ist noch vorhanden. Und deswegen kann man in dem Moment, wo dieses Nachklingen noch da ist, kann man eben auch die tiefsten Erkenntnisse zu dem haben, was man da gerade auch erlebt hat. Ja, wie dem auch sei, eine wichtige Anweisung ist, uns nach der Vertiefung bewusst zu machen, auch das ist vergänglich. Also sofort auch wieder entgegenwirken gegen unsere Tendenz des Festhalten wollens, des Anhaftens wollens, das ist vergänglich. Ja, und gerade im Moment war es vielleicht noch da und jetzt ist es wieder ganz weg. Ja, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, nochmal nach der Meditation sich Zeit zu nehmen und zu schauen, wie bin ich denn da hingekommen? Was habe ich denn heute vielleicht ein bisschen anders gemacht? Habe ich weniger gefrühstückt? Habe ich weniger Mittag gegessen? Habe ich mehr geschlafen? Habe ich weniger geschlafen? Habe ich mehr versucht, mich an der Natur zu erfreuen, an dem Zwitschern der Vögel? Bin da ganz aufgegangen? Habe ich versucht, mehr eben auch im gegenwärtigen Moment auch da zu sein? Habe ich versucht, ein Gefühl der Zufriedenheit auch in mir zu entfalten oder Dankbarkeit? Und was habe ich so vielleicht ein bisschen anders gemacht? Oder habe ich vielleicht den Metascan intensiver praktiziert, sodass das auch ein Resultat ist von dieser Praxis? Also da nochmal so ein bisschen Recherche machen, um dann auch, oder überhaupt, nicht nur, wenn man in eine Vertiefung kommt, sondern überhaupt, wenn man in einer in Anführungszeichen gute Meditation kommt, mal ein bisschen nachzuschauen, was habe ich denn da ein bisschen anders gemacht? Und dann vielleicht sich durch dieses Erkennen und Wissen sich vielleicht auch ein bisschen einen Weg zu bahnen, den wir dann mit der Zeit auch öfter und auch ein bisschen leichter beschreiten können. Und dann ein weiterer Aspekt von Einsicht, gerade im Erleben von Piti Sukha, ist, dass wir in dem Moment erleben, dass das Glück tatsächlich in uns vorhanden ist. Also wir haben es ja erlebt, es ist tatsächlich in uns vorhanden. Und es ist so deutlich, dass uns dieses Wissen, diese Erkenntnis niemand mehr wegnehmen kann. Letztendlich ist es auch so, wenn man in der Welt das Sinnesglück erfährt, wenn man die Menschen fragen würde, wo hast du es denn erlebt? Wo hast du es denn gespürt, das Glück? Würden alle sagen, ja, da drin. Ja. Das war vielleicht ein äußerer Anlasser, der mich dabei unterstützt hat, da reinzukommen. Und im Allgemeinen, wie ich auch schon, glaube ganz am Anfang auch einmal erklärt habe, ist es so, dass oft ein glücklicher Moment, ein glücklicher Zustand damit zu tun hat, dass wir vielleicht für ein paar Momente halt auch aufgehört haben zu denken und in diesen Machergeist und diesen Korrigiergeist und diesen Verbesserungsgeist auch zu sein. Also hier haben wir jetzt ganz, ganz deutlich das Erleben, das Glück ist tatsächlich in mir. Also was für eine tiefe Botschaft, was für ein tiefes Erkennen und Erleben. Es ist tatsächlich in mir. Vielleicht auch nochmal so fürs Selbstwertgefühl auch eine gute Nahrung. Ja, ich trage das in mir. Und als Resultat, so hofft man zumindest, sollte es dann tatsächlich auch ein bisschen vielleicht lebensverändernd sein, sodass wir nicht mehr ganz so stark dieser Konsumgesellschaft auch ausgesetzt sind, dass wir eben uns leichter tun, nicht ständig da draußen zu suchen, weil wir es ja wissen und erlebt haben, es ist ja da drin. Es braucht ja da ganz andere Vorbereitung oder andere Schritte, wie jetzt möglichst viele Dinge zu bekommen, sondern ich muss halt ganz einfach mehr Zufriedenheit, mehr Dasein, mehr das Loslassen kultivieren, tieferes Verständnis auch für die Zusammenhänge entfalten, dadurch eine Bereitschaft entfalten, dass wir uns leichter tun, auch loszulassen. Und dann muss ich mich halt einmal auf diese Innenwelt einlassen, mich dafür öffnen und diese vielleicht auch Mut haben und dieses Vertrauen haben. Vertrauen, auch dieses Trauen haben, mich für diese neue Welt auch zu öffnen. Und dann kann, wie gesagt, kann Piti Sukha auftauchen. Ist natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht dann noch tiefer. Und irgendwann ist es auch klar, auch wenn es sehr, sehr beglückend ist und wir diese Glückseligkeit vielleicht auch auch lernen, da mehr noch darin zu baden und uns darin auch aufhalten zu können. Irgendwann wird es dann doch auch deutlich, da gibt es noch mehr. Also das ist der Geist, dem muss man das nicht irgendwie dann erklären oder verstandesmäßig versuchen oder intellektuell dem das nahezubringen, sondern der Geist weiß das ganz einfach. Es geht noch tiefer. Und er entfaltet vielleicht die Bereitschaft, wieder diese Sukha-Welt loszulassen und sich auf eine noch feinere Welt wieder auszurichten. Vielleicht innerlich wieder so einen leichten Scan zu machen, innerlich nochmal so neu zu schauen, ist da noch irgendwo was in mir vorhanden, ohne das jetzt so groß auszuführen oder zu benennen, sondern das ist so ein Moment, wo das auf einmal klar ist und dann schaut der Geist, ist da noch irgendwo was Feineres zu finden. Und wenn die Voraussetzung da ist, wenn das Wachstum da ist, wenn sozusagen die Kröte lang genug gesungen hat und lang genug Gedichte vorgetragen hat, dann kann es sein, dass dann tatsächlich nochmal was Tieferes auftaucht. Und dieses Tiefere ist noch erfüllender. Und gerade dieses Wort Glückseligkeit, das mag ich da an der Stelle total gern. dieses Glück wird losgelassen und die Seligkeit, die tritt in den Vordergrund. Und das kann vom Prozess kann das so sein, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, dass es nach innen geht, in die Tiefe geht, oder dass wir das Gefühl haben, dass es tatsächlich so von oben nach unten in die Tiefe geht. Also das kann so erlebt werden. Und auch ein Phänomen, das manchmal auftaucht, nicht immer auftaucht, aber nicht ganz selten auftaucht, ist, dass wir so das Gefühl haben, in einer Art Käseglocke zu sein. Also so, da ist dann wie so eine Glocke, wie so ein Schirm, ein Schutzschirm oder ein was auch immer, ist über uns drüber und sozusagen beschützt uns noch mehr von dieser äußeren Welt auch. Die dringt dann fast nicht mehr zu uns rein oder hat überhaupt keine 0,0 Bindekraft mehr. Ja. Vielleicht, wenn noch Geräusche da sind, aber das ist, wir sind dann da drin und das hat überhaupt keine Auswirkung mehr auf uns. Dieser Zustand wird Zufriedenheit genannt. Vielleicht, Buddha hat das nicht so, er hat 1, 2, 3, 4 oder bis 8 sogar die Vertiefungen gelehrt, aber Begriffe, die sich so ein bisschen eingebürgert haben, sind eben Piti, Sukha und hier bei der dritten Samadhi. Nochmal dieses Samadhi, wo es nochmal sehr ruhig wird, wo es nochmal sehr still wird und wo ein Zustand der inneren Zufriedenheit stattfindet. Also wo wir das erste Mal erleben, also wirklich erleben, was es bedeutet, zufrieden zu sein und die Dinge nicht anders haben zu wollen. Es ist natürlich ein total befreiendes Erlebnis auch. Und wieder ein Erlebnis, Mensch, das ist tatsächlich auch noch in mir vorhanden. Und ich muss eben nur, in Anführungszeichen, loslassen, sodass das, was in mir vorhanden ist, eben zum Vorschein kommen kann. Und das ist schon auch, was mich manchmal auch so ein bisschen traurig macht, wenn man sich so vorstellt oder so bewusst macht, wie viel eigentlich an Glück für uns Menschen vorhanden ist, wie viel da auf uns warten würde und wie viel möglich wäre und mit wie wenig sich die Menschheit zufrieden gibt. Also da ist dieses Angebot da, da ist alles Glück, das wir uns noch vorstellen können, ist vorhanden, wartet in uns, auf uns. Und wir tun da immer ein bisschen Sinnesvergnügen und da ein bisschen was Schönes und da ein bisschen was. Und das soll es dann sein. Hier ist das erste Mal natürlich so ein deutliches und tiefes Erleben, dass wir da gar nichts brauchen, ja, von dieser Welt. Und die Zufriedenheit eben mit einem vollkommenen Ankommen in sich selber zu tun hat und dann eben auch gleichzeitig erkannt wird, dass Zufriedenheit immer zusammenhängt mit keine Wünsche zu haben. In dem Moment hat man keine Wünsche mehr. Und es wird auch klar, entweder schon in der Meditation oder anschließend, wenn man es untersucht oder wenn man dann vielleicht auch davon hört und dann nochmal für sich selber untersucht, keine Wünsche haben bedeutet Zufriedenheit. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur für jemanden gilt, der dann tatsächlich den Weg der Vertiefung beschreitet, sondern es ist eine Botschaft, die auch für uns alle zur Verfügung ist. Je weniger Wünsche wir haben, desto zufriedener sind wir. Nicht je mehr Wünsche wir haben. Also ich denke, die meisten wissen das natürlich. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Wunschwelt also so, so stark ist, so kraftvoll ist. Wie gesagt, man kann ja nicht einmal ein YouTube-Video von uns anschauen, ohne dass dann irgendwo Werbung auftaucht. Manchmal wird uns das ein bisschen vorgeworfen, jetzt seid ihr auch noch auf den Zug aufgesprungen, dass da Werbung kommt, aber wir können da nichts machen. Sondern man kann, wenn man ein bisschen was dafür bezahlt, glaube ich, oder dann kann man YouTube ohne Werbung bekommen. Aber man muss halt dafür bezahlen. Das ist natürlich, am Anfang ist alles frei. Also World Wide Web, alles war frei, alles prima zugänglich, alles umsonst. Und dann hat man sich an die verschiedenen Sachen gewöhnt und dann auf einmal kommt es von hinten rein, dieses Zeug. Gell? Und ja, und dann kann man ohne dem Facebook und wie das alles heißt, kann man nicht mehr sein, und dann ist man, oder YouTube oder was auch immer, und dann ist man ständig diesem Ding ausgesetzt. Und dann denkt man vielleicht sogar, bevor ich mir jetzt wieder die Werbung da jetzt anschaue, verzichte ich auch auf einen Beitrag oder auf einen Vortrag. Und das ist natürlich dann auch schade. Vielleicht da, ich weiß es nicht, was kostet, ich habe keine Ahnung. Oder ganz einfach dann halt kurz Ohren zu und Augen zu und durch und dann wieder schauen, okay, vorbei, jetzt können wir wieder weitermachen. Ja, was für ein erhabener Zustand, ja? Zufriedenheit und zum Frieden, also zum Frieden, zur Zufriedenheit. Aber auch das ist noch nicht das Ende. Es geht noch tiefer, und es ist tatsächlich so, dass dieses noch tiefer Sinken tatsächlich auch so erlebt werden kann. Ja. Ayakema hat dazu ein Gleichnis gegeben, sich vorzustellen, wie man in einem Brunnen nach unten sinkt und dann irgendwann auf dem Brunnenboden landet. Ich mag das Bild nicht so gern, weil es auch ein bisschen Enge auch beinhaltet. Ich mag das Bild, auf dem Meeresgrund sich sinken zu lassen, lieber, also da sich runter sinken zu lassen und dann unten dann irgendwann da anzukommen und dann zu erleben, was da geboten ist. Und da ist dann die totale Stille, der totale Frieden ist dann vorhanden, und wir... Ja, es ist etwas, was natürlich zutiefst berührend ist und wo nicht so leicht ist, in der Meditation auch hinzukommen, weil es eben auch bedeutet, man muss schon richtig loslassen. Also das ist jetzt, vorher konnte man noch so ein bisschen der Beobachter noch so ein bisschen leicht vielleicht dabei sein, aber hier muss man wirklich alle ich-bezogenen Tendenzen loslassen und um in diese Stille, in diesen tiefen Frieden auch runter zu sinken, vielleicht so am besten ausgedrückt. Was hier als Erkenntnis natürlich auftaucht, ist, je weniger ich, desto friedlicher ist es und desto beglückender und erfüllender ist es. Das wird hier sehr, sehr deutlich klar. Ja. Und das sollte natürlich dann auch eine Motivation sein, auch wenn man dann wieder aus der Meditation rauskommt, vielleicht auch den Weg noch, vielleicht noch ein bisschen konsequenter zu beschreiten, seine Situation so zu gestalten, dass ganz einfach der spirituelle Weg, der nicht nur auf dem Kissen stattfindet, sondern im Alltag stattfindet, dass der ganz einfach Priorität hat im Leben. Dass um das geht, dass das der Grund ist, warum wir hier sind. Und das ist der Sinn des Lebens, wie können wir mehr von unserer Ich-Bezogenheit loslassen und dadurch mehr heiler werden und dadurch mehr in die Verbundenheit auch hineinwachsen. Und da vielleicht auch sich nochmal ein paar Methoden auch merken, die für uns selber besonders geeignet sind und wo uns leicht fallen und wo wir uns nicht dazu zwingen müssen. Eins davon ist tatsächlich, in die Natur zu gehen und da eben unsere Übungen zu machen, diese Verbundenheit zu erleben. Das ist, denke ich, etwas, wo wir niemand eigentlich dazu zwingen muss. Klar kann man sagen, heute ist nicht so schönes Wetter, heute gehe ich nicht raus. Und gleichzeitig ist manchmal auch, gerade wenn das Wetter nicht so schön ist, auch manchmal total interessant und erlebnisreich, auch einmal bei nicht so schönem Wetter draußen zu sein. Also auch Kinder haben da viel mehr Offenheit auch noch. Die sind noch nicht so in ihrem gewohnten, bequemen Alltag gelandet, sondern Kinder lieben das auch einmal bei Regen draußen rumzutollen und in die Pfützen rein und vielleicht auch ein bisschen im Schlamm zu wühlen oder was auch immer. Ja. Also das... Ja, das wäre auch einmal vielleicht auch ein ganz schönes Experiment, irgendwo auch wieder im Schlamm zu wühlen. Dieser Zustand ist nicht nur von einer tiefen Ruhe und einem tiefen Frieden begleitet, sondern dieser Zustand ist auch von einer großen Klarheit auch begleitet. Der Geist ist in diesem Moment auch voll tiefem Vertrauen, also sonst kommt man da auch nicht hin. Also man muss da schon auch wirklich großes Vertrauen haben, um sich da loszulassen und sich da einzulassen. Gleichzeitig ist auch in dem Moment, in diesem Zustand auch eine ganz, ganz große Gelassenheit da. Also wir verstehen auch, und deswegen wird diese Vertiefung manchmal auch Upekka genannt, die Vertiefung des Gleichmuts. Wir verstehen da Gleichmut und Gelassenheit in einer Tiefe, wie es natürlich vorher nicht möglich war. Und wir wissen, dass das jetzt auch eine optimale Voraussetzung ist, um vielleicht auch einmal ganz loszulassen. Und darüber werden wir dann morgen sprechen, über das große, vollkommene Loslassen. Okay, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.